Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die Freude und das, worüber wir gerade gesungen haben, das, was man in der christlichen Tradition den Himmel nennt, ob das jetzt ein glücklicher Begriff ist oder nicht, die beiden haben schon miteinander zu tun. Wer sich freut, ist angekommen. Der will eigentlich nirgendwo anders mehr hin. Der lebt. Wer sich freut, der braucht nichts weiter. Ich meine jetzt die Art Freude, die man schon so ein echtes Bauchgefühl nennen kann. Also nicht so die Freude, ich freue mich über das, während ich mich über sehr viele, viele andere Dinge nicht freue. Aber wenigstens freue ich mich mal über das. Sondern die Freude, die zumindest für einen Moment alles andere an Gefühlen verdrängt. So eine Freude als Grundgefühl. Im echten Leben kommt so eine Freude, glaube ich, relativ selten vor. Aber wenn sie da ist, dann benutzen wir manchmal Bilder wie, wir fühlen uns wie im Himmel. Oder wenn wir vom Himmel reden, dann reden wir von so einer Art Freude. Also so eine Art Freude könnte sowas wie ein Lebensziel sein. Würde man es erreichen, wäre man da. Freude. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, mir über dieses Gefühl der Freude Gedanken zu machen. So viel Zeit, wie ich es gern gehabt hätte. Das lag daran, dass ich mich am Mittwochabend darüber gefreut habe, kotzübelkrank im Bett zu liegen und nicht mehr kotzübelkrank auf der A3 zu sein. Also mit Magen-Darm-Grippe Auto fahren, allein im Auto. Also du musst fahren, mach das nicht. Das ist das dauert ewig von Parkplatz zu Parkplatz. Ich übertreibe jetzt auch nicht. Ich war froh, wenn da ein Randstreifen war. Und bei Baustellen ist dann immer kein Randstreifen. Du weißt, die nächsten 8 Kilometer. So, also, für einen Moment habe ich mich gefreut, krank im Bett zu liegen. Ja, ich dachte, krass, dass man sich darüber freuen kann, endlich krank im Bett zu liegen. So, aber bis ich das nächste Mal einen klaren, fröhlichen Gedanken fassen konnte, war es dann Samstagmorgen. Und vorher war ich im Urlaub gewesen. Da hätte ich schon viel Anlass gehabt, über die Freude nachzudenken. Aber im Urlaub versuche ich halt, das Topic Predigt möglichst auszublenden. So, deshalb blieb mir nur gestern. Und ich habe mir deshalb erlaubt, mir weniger Gedanken über das Phänomen Freude jetzt zu machen. Und die Zeit, die ich habe, lieber in diesen Predigttext zu stecken. Den hatte ich vor ein paar Wochen schon mal zu dem Thema ausgewählt. Gestern habe ich dann kurz überlegt, auf den ersten Blick passt der sehr gut zum Thema Freude, auf den zweiten Blick denkt man, ja, und auf den dritten Blick dachte ich dann wieder, ja doch, er passt zum Thema Freude. Also, alle bisherigen Texte, die wir in dieser Predigtreihe angeguckt haben, Bauchgefühle, waren ja Texte, wo irgendwie Jesus drin vorkommt, wo irgendwelche Menschen drin vorkommen und irgendwie diese Bauchgefühle, um die es an dem Sonntag dann jeweils halt gerade ging. Also immer Geschichten aus diesem Leben des Jesus von Nazareth, so ein bisschen chronologisch. Dann kam Karfreitag, da ging es natürlich um Trauer, dann kam Ostern, da ging es um Überraschung. Und jetzt, heute, springen wir wieder sozusagen an den Anfang, nicht seines Lebens, aber seiner Wirksamkeit, dieses Jesus von Nazareth. Zu einer Begebenheit, die nur Johannes erzählt, die aber in seiner Jesusbiografie ziemlich wichtig ist. Und wahrscheinlich habt ihr schon von ihr gehört. Ich lese sie vor nach der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Litern. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, wo dieser Wein herkam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. So, der Zusammenhang zwischen dem Bauchgefühl Freude und dieser Geschichte leuchtet einem auf den ersten Blick jetzt hoffentlich schon ein. Also Hochzeit, das wäre ja mal das eine. Ich finde schon, das ist einer, vielleicht ist es nicht der einzige, aber doch einer der Tage, die man an einer Hand abzählen kann im Leben, wo die Chancen wirklich super gut stehen, dass dieses Gefühl vorherrscht. Und zwar auch so bauchgefühlmäßig und so. Und die anderen Gefühle so ein bisschen sehr in den Hintergrund treten. Das klappt ja oft sogar mit Leuten, die gar nicht selbst heiraten, sondern einfach zu einer Hochzeit eingeladen sind. Also die Stimmung ist da oft so einwandfrei, da ergreift dich schon mal die Freude, auch wenn es gar nicht deine Freude ist. Also ich gehe ziemlich gern auf Hochzeiten. So. Und klappt das nicht, dass diese Freude auf dich übergreift, ja? Dann gibt es natürlich etwas, was man tun kann. Und das ist das Zweite, was in diesem Text vorkommt und irgendwie schon mit Freude zu tun hat, Wein. Also Hochzeit und Wein, das waren so meine Assoziationen. Also ich dachte, da predigen wir mal drüber zum Thema Freude. So dachte ich jedenfalls auf den ersten Blick. So, auf den zweiten fällt einem dann schon auf, dass die Geschichte ein paar Seltsamkeiten aufweist. Die werden schon ihren Grund haben, diese Seltsamkeiten, aber sie machen es einem erstmal gar nicht so einfach, die Geschichte zu verstehen. Und verstehen sollte man sie ja, wenn man behauptet, es gehe hier um Freude. Als Grundinformation, wir sind im Johannesevangelium, das wisst ihr schon. Johannes ist im Vergleich zu den anderen drei, Matthäus, Markus, Lukas, schon ziemlich anders, also von diesen Jesus-Biografen. Er ist später entstanden, also seine Schrift ist später als die anderen. Und er interpretiert das Leben Jesu schon wesentlich mehr als die anderen. Also irgendwie ist sein Text schon ein Stück weit mehr auch ein geformtes Kunstwerk. Und gleichzeitig habe mindestens ich glaube, ich bin nicht der Einzige, manchmal das Gefühl, auf eine seltsame Weise ist man trotzdem, hier und da bei Johannes hat man das Gefühl, man sei näher dran am Geschehen. Als würde einem hier so eine Quelle geöffnet, auf die anderen drei nicht zugreifen können. Von dieser Hochzeit zum Beispiel erzählt nur Johannes. Es ist das erste Wunder, von dem er berichtet. Und Johannes hat nur sieben. Er erzählt in seinem ganzen Evangelium nur von sieben Wundern. Scheinbar hat er die ausgewählt, diese sieben. Er erzählt von drei Heilungen, der Brotvermehrung, da wo Jesus übers Wasser geht, dann die Auferweckung des Lazarus und eben ganz am Anfang diese Wein aus Wasser-Sache. So, und weil Johannes so bewusst auswählt und diese Sache, dieses hier an den Anfang stellt oder betont, vor allen Dingen betont, dass das das Erste ist, so ein Wunder, von dem die anderen noch nicht mal wissen, kann man davon ausgehen, das ist jetzt nicht einfach irgendwie zufällig oder ja, mit irgendwas muss ich ja anfangen, sondern Johannes hat ein Anliegen. Das steckt jetzt nicht nur in dem Text, sondern das ganze Johannesevangelium hat ein Anliegen. Er möchte zeigen, in diesem Menschen, Jesus von Nazareth, begegnete uns der menschgewordene Gott, der menschgewordene Yahweh. Gott wurde Mensch, der lebte mitten unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. So sagt er es im ersten Kapitel. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann erzählt er, dass dieser Jesus von Nazareth ein paar Leute um sich sammelt und dass er zu denen dann, ich lasse jetzt vieles weg, ne, zu denen dann irgendwann sagt, ihr werdet, wenn ihr mit mir zusammen seid, den Himmel offen sehen. Und dann kommt diese Geschichte, die erste eigentliche richtige Geschichte, diese Hochzeitsweingeschichte. Und diese Geschichte endet so, dass da steht, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Also Johannes, der sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus, der seinen Leuten kurz vorher sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen. Und dann kommt diese Geschichte und dann steht da, durch dieses Wunder sahen sie seine Herrlichkeit oder offenbarte er seine Herrlichkeit. Also dieses Wunder wird, oder es geschieht und es wird von Johannes erzählt mit einem Ziel. Das Wesen Gottes, das sich in Jesus von Nazareth erlebbar machte, dieses Wesen Gottes zu offenbaren, zu zeigen, wie er ist. Herrlichkeit wird das ja hier genannt. Das ist, ich habe da kurz über das Wort nachgedacht. In meinem Wortschatz klingt das ein bisschen sperrig. Also wenn ich etwas herrlich finde, ja, dann sage ich ganz selten, boah, ist das herrlich. Also irgendwie benutze ich das Wort nicht so. Ist ja jetzt egal, was ich dann sage. Also ich sage dann anderes. Auf jeden Fall, vielleicht benutzt ihr das Wort ja auch, dieses unbeschreiblich Schöne, das Großartige, das Beglückende, das Begeisternde, das Atemberaubende, eben die Herrlichkeit Gottes, im Griechischen steht das Wort Doxa, das zeigt sich laut Johannes hier zum ersten Mal in diesem Menschen Jesus von Nazareth. Und zwar, und das ist jetzt mein erster Punkt, es zeigt sich genau auf diese Weise. Und mein erster Punkt heißt so, Gottes Wesen macht fröhlich. Es ist bedeutsam, dass sich das genau auf diese Weise, Hochzeit und Wein, deutlich macht. Eine Hochzeit und eine überbordende Menge Wein. Johannes findet, das sind die besten Symbole, um zu beschreiben, wie Gott ist. Das ist schon ein bisschen erstaunlich. Der Sohn Gottes ist auf eine Hochzeit eingeladen und er geht natürlich dahin mit seinen Freunden. Kana liegt nicht weit von Nazareth, seiner Geburtsstadt. Seine Mutter ist da, die Brüder, das kriegt man das ganz am Ende mit, aber offensichtlich auch irgendwie. Also vielleicht gibt's da verwandtschaftliche Beziehungen. Ist irrelevant, ist dem Autor völlig irrelevant. Also Johannes erzählt nichts von dem Paar, ja, das da heiratet. Die kommen überhaupt nicht, ja, einmal kommt der Bräutigam kurz vor, ja, weil er irgendwie, ja, dann später. Er erzählt nichts von dem Paar, wahrscheinlich darf man sich das jetzt auch nicht so wahnsinnig romantisch vorstellen im antiken Judäa zur damaligen Zeit. Also dieses, ja, dürft ihr euch trotzdem so vorstellen, aber gut. Was man sich aber vorstellen soll, kann und auch muss, ist, da wird gefeiert. Und feiern konnten die. Und zwar feierte man tagelang. Das war eine ausgelassene Party. Also das Feiern hat man zumindest in der westlichen Christenheit hier und da ein bisschen verlernt, denke ich manchmal. Also wenn Kirchen so Kirchenfeste machen. Ja, also ich glaube, das hatten die uns voraus. Wie man feiert. Wie man Freude Ausdruck bringt oder wie man feiert, dass man fröhlich wird. Und das ist wichtig, dass Jesus auf einer Hochzeit ist, wo gefeiert wird, gleich zu Beginn und dass sich dort seine Herrlichkeit offenbart. Das, wie Gott ist. Hier geschieht sein erstes Wunder und interessanterweise ja ein Wunder, bei dem überhaupt niemand gerettet wird. Niemand wird geheilt oder von den Toten auferweckt oder irgendetwas. Keine Not wird abgewendet, sondern das Ergebnis des Wunders ist eine Unmenge an Wein. Johannes betont das auch, dass es sehr viel Wein ist und dass es sehr guter Wein ist. Also, dass das dem Autor so wichtig ist, erkennt man daran, dass er manche Dinge, wie gesagt, überhaupt nicht erzählt, ne? Was man ja eigentlich sagen könnte, also wenn man so eine Hochzeitsgeschichte erzählt, wie sah die Braut aus? Könnte man als guter Erzähler erzählen? Oder wer waren die überhaupt, die beiden? Oder gab es Kuchen oder was auch immer? Wie ist das überhaupt angekommen bei den Leuten, dass da plötzlich so viel Wein ist? Erzählt er nicht. Er lässt wichtige Dinge weg, aus unserer Sicht. Das ist gar nicht so eine richtige Geschichte, so wie ein guter Geschichtenerzähler eine Geschichte erzählen würde. Aber manches beschreibt er total im Detail. Eben, wie groß sind die? Ja, sie waren bis zum Rand gefüllt. Und dann noch umständlich erklärt, wie das rauskommt, dass der Wein so unheimlich gut ist. Ja? So. Weil der Chef-Caterer da eben mit dem Bräutigam so eine kurze Konversation hat. Also Johannes will betonen, das merkt man, sau viel und sau gut. Und er sagt zum Schluss, Jesus oder darin offenbarte sich seine Herrlichkeit. Sehr viel, überbordend viel und sehr gut. Wenn Gottes Wesen sich zeigt, dann fließt das Gute über. Wein steht schon im Alten Testament für überfließend gutes Leben. Wir denken dabei vielleicht schnell an Trunkenheit. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, der hier im Kopf, der hier gemeint ist, ja. Sondern überfließendes gutes Leben. Der Reichtum eines Landes wird im Alten Testament ab und zu damit beschrieben, dass das gute Land Wein hervorbringt, ja. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo so zwei Kundschafter da ausgeschickt werden, um dieses neue Land, das man da erobern will, mal sich anzuschauen. Und die kommen dann zurück und bringen irgendwie so eine überdimensionale Traube mit. Ja, also so nach dem Motto, schaut euch an, wie Hammer dieses Land ist. Wein. So. Dieses Land bringt nicht nur das Nötigste hervor, Wasser und Brot, sagen wir mal, sondern eben auch das, was das Leben schön macht. Also wenn Johannes Gottes Wesen beschreibt, dann fällt ihm ein, dieses Wunder bei der Hochzeit. Es fällt ihm nicht zuerst ein, Gottesdienst, also so eine spirituelle Begebenheit oder eine Schulstunde, also das Lehrreiche an Gottes Wesen oder eine Gerichtsverhandlung, das Pädagogische, Erzieherische an Gottes Wesen oder ein Hilfseinsatz, das Soziale an Gottes Wesen oder so. Nee, Hochzeit, da wo Leute feiern, da ist Gott. Und er sorgt für Unmengen Wein, nicht für Unmengen Rallye-Bücher oder Teelichter für die Kirche oder Medikamente für den sozialen Einsatz oder Paragraphen, die man braucht, um Leute zu erziehen, sondern Wein. Natürlich ist das nicht alles, was man über Gottes Wesen sagen kann, ne? Das ist schon klar. Aber das hier muss eben auch gesagt werden und Johannes findet, das sage ich am Anfang. Natürlich darf man daraus auch nicht machen, aha, Gott macht also alle fröhlich, vielleicht sogar ein bisschen beduselt vom schönen Leben oder wie. Und wenn man das nicht so erlebt, dann hat man wohl das Wichtigste an Gott irgendwie verpasst oder wie. Nee. Aber was man sagen muss ist, Freude gehört oder steht tatsächlich im Zentrum dessen, was Gott ist und Gott dem Menschen wünscht. Was Gottes Wesen für uns sein will. Und zwar nicht nur so jenseits, ja, so eine spirituelle, irgendwie verinnerlichte Freude oder so eine spätere Freude, sondern er benutzt ja ein ganz diesseitiges Bild, ne? Genug Wein auf einer Hochzeit. Johannes findet, wenn ich von all seinen Wundern nur 7 erzähle, dann muss das dabei sein. Und dann ist es sogar das Erste. Also Gottes Wesen macht fröhlich. Versteht das nicht so, dass wenn ihr nicht fröhlich seid, dass dann Gottes Wesen euch nicht so richtig gepackt hat. Ja? Das fände ich eine schlimme Verharmlosung dessen, was Leid mit uns machen kann und so. Aber dass Gottes Wesen in uns Freude schaffen will und dass das irgendwann, und dann darf man auch vom Himmel reden, tatsächlich vollendet zum Durchbruch kommt, das ist schon wichtig festzuhalten. So, jetzt der zweite Punkt, das ist jetzt das Schwierige in diesem Text. Ich habe es jetzt mal so überschrieben, du weißt nicht wann. Erst zum Schluss meines Punktes wird klar, warum ich den so genannt habe. Also da ist dieses seltsame Gespräch mit dieser Mutter oder mit seiner Mutter, dieses Gespräch, das ist so komisch. Ihr fällt ja auf, der Wein ist alle. Das ist ein total doofes Gefühl, wenn du auf einer Fete merkst, einer Feier merkst, dass irgendwas zu Neige geht und das noch nicht alle hatten oder dass die Leute noch mal wollen oder dass die Party einfach noch ein paar Tage dauert. So, warum der Wein alle geht, gut, Jesus lebte zu sehr armen Zeiten in diesem Palästina. Das könnte ein Grund sein, ist Spekulation, wird hier auch nicht gesagt, ist dem Erzähler kein Satz wert, warum das passierte. Es ist aber peinlich, das hast du ja vielleicht auch schon mal erlebt. Es ist doof für die Leute, die dann nichts mehr kriegen. Und es ist irgendwie fast noch ein bisschen doofer für die Gastgeber, weil du magst denen das kaum sagen, weil das ist denen dann ja furchtbar peinlich. Und so, jedenfalls spricht Maria ihren Sohn darauf an. Und jetzt reagiert der, man kann es nicht anders sagen, irgendwie verstörend. Er sagt, und die neue Genfer Übersetzung glättet das schon ein bisschen. Also sie sagt, ist es deine Sache, liebe Frau steht da, steht eigentlich Frau, ist es deine Sache. Also ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und sie reagiert dann extrem unlogisch. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Also dieser Dialog macht so irgendwie nicht so richtig Sinn. Schauen wir ihn mal im Detail an. Er wird auch nach dem Detailblick noch nicht, das klärt sich nicht alles in Wohlgefallen auf, ja. Aber vielleicht hilft es ein bisschen. Wörtlich sagt Jesus hier, wenn man ganz wörtlich das liest, dann steht da, Frau, was ist mir und dir? Das steht da. Was ist mir und dir? Das klärt jetzt wenig, ne? Es heißt sowas wie, was haben wir beide gemeinsam? Was habe ich mit dir zu tun, könnte man auch sagen. Die Genfer Übersetzung interpretiert, und wahrscheinlich tut sie das auch richtig, interpretiert in die Richtung, dass Jesus sagen will, dass es nicht ihre Sache sei, ihm zu sagen, was seine Sache sei. Ja? Also, da wird irgendwie so eine Distanz zwischen den beiden deutlich. Jesus will sich nicht von ihr sagen lassen, was er jetzt zu tun habe. Schroff und abweisend bleibt es irgendwie trotzdem. Außer wir haben nach 2000 Jahren einfach total verlernt, den Klang zu hören, mit dem so ein Satz damals gesagt wurde. Aber für uns klingt es schroff und abweisend. Es erinnert auch an ein paar andere Stellen, wo Jesus ähnlich reagiert. Das hilft es vielleicht auch, das hier ein bisschen zu akzeptieren. Jesus hat das ein paar Mal gemacht. Also da ist zum Beispiel eine ausländische Frau, die bittet ihn um Hilfe und er sagt erstmal ziemlich barsch, nee. Ich sage das mal sehr platt, ich bin eigentlich nur zu den Einheimischen irgendwie gesandt. Und dann sagt sie nochmal bitte und dann macht er es doch. Aber erstmal weist er ab und dann macht er es doch. Oder seine Brüder fragen ihn, ob er mit ihnen auf ein Fest in die Hauptstadt kommt und er lehnt ab, nur um dann doch hinzugehen. Oder sein Freund Lazarus ist krank und dessen Schwestern sind total in Panik und schicken nach ihm, er solle schnell kommen und er hat nichts Besseres zu tun, als nochmal 2 Tage zu vertrödeln und dann aufzubrechen und dann ist er schon gestorben, als er kommt. Also es ist ab und zu so, dass er irgendwie Hilfe ablehnt, nicht oft, aber ab und zu und es dann doch tut. Hier lautet jetzt seine Begründung, bei den Brüdern, die ihn zum Fest mitnehmen wollen übrigens auch, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das kann man auf 2 Arten deuten. Und die Ausleger tun das auch, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Die Wendung, da steht wörtlich, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Wendung, meine Stunde ist noch nicht gekommen, oder später dann, seine Stunde war gekommen. Ja, das ist im Johannesevangelium eigentlich immer dann, wenn von seiner letzten Stunde oder von diesem letzten Zeitraum die Rede ist, die wir die Passionszeit nennen, also seinem Leiden und seiner Kreuzigung. Das ist so die Zeit, die jetzt gekommen ist und die sich jetzt erfüllt und jetzt kommt das Eigentliche, von dem Johannes sagen will, darauf läuft sein ganzes Leben raus. Das Evangelium von Johannes hat 21 Kapitel, aber ab dem 12. Kapitel erzählt er diese Zeit, die da gekommen ist. Ja? Die letzte Woche in dem Leben von Jesus braucht die Hälfte des Evangeliums. Johannes will ja mit dem ganzen Evangelium schon sagen, diese Zeit gekommen, darauf lief alles hinaus. Und er nennt die Kreuzigung dann, Johannes, Verherrlichung. Ja, eben habe ich gesagt, hier zeigt sich die Herrlichkeit Gottes in diesem Wunder. Und Johannes nennt die Kreuzigung Verherrlichung oder auch Erhöhung Jesu. Also da gibt's schon irgendwie eine Verbindung. Also das umwerfend Schöne an Gott, findet Johannes, zeigt sich vor allem dann da, wo dieser Jesus von Nazareth sein Leben gibt. Da zeigt sich vor allem das Herrliche an Gott. Jetzt könnte man sich also fragen, ob Jesus hier eigentlich sein Sterben meint, wenn er antwortet, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es macht nur den Dialog nicht so wirklich logischer. So, ne? Also, weil danach hatte jetzt ja die Mutter auch nicht gefragt. Deswegen ist der andere Gedanke, dass man es auch so verstehen könnte, dass Jesus schlicht sagen will, ich kann handeln, wenn die Zeit zum Handeln da ist, die bestimme aber nicht ich, die kommt irgendwie. Ich kann nicht einfach nur, weil du mich bittest, das jetzt tun, weil Mama das sagt oder sonst wer. So, sondern erst irgendwie, wenn Gottes Zeit da ist für etwas, was ich tun soll. Das macht den Dialog sinnvoller. Das passt nur nicht so gut zu dem, wie Johannes sonst diese Wendung benutzt in seinem Evangelium. Und es ist halt ein bisschen seltsam, dass 5 Minuten später die Zeit dann gekommen ist. So, könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt damit. Ich weiß nicht, ob das glaubhaft klingt, wenn ich jetzt sage, ich mag es irgendwie, dass das so rätselhaft ist. Und ich glaube auch nicht, dass Johannes nicht gemerkt hat, dass das so rätselhaft ist, als er diesen Text schrieb. Irgendwie ist das mit dem Leben und der Freude und dem Leid ja auch so eine rätselhafte Sache, finde ich. Was, wann eigentlich Freude auslöst, so echte Freude? Warum plötzlich Menschen von Unglück so betroffen sind? Wie der Zusammenhang eigentlich ist zwischen meiner Bitte für etwas, was mich glücklich machen würde, glaube ich, und der Erfüllung dessen? Wie da eigentlich der Zusammenhang ist? Was überhaupt mich wirklich glücklich machen würde oder fröhlich? Mir sind diese Dinge weitgehend ein Rätsel. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass das hier ein bisschen rätselhaft bleibt. Mit dem Wunsch und der Erfüllung, die erstmal ausgeschlagen wird und dann doch geschieht. Cool ist ja, dass die Mutter so reagiert, was er sagt, es tut. Ist auch wieder rätselhaft, aber ist irgendwie cool. Könnten wir von lernen. Der sagt nein und sie hört irgendwie ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hört sie ja ein nicht so klares Nein. Du wünschst dir dringend ein Wunder oder etwas. Du wendest dich damit an Gott. Und es ist dir so, als sage man dir, was habe ich damit zu tun? Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ja? Als sage man dir so eine schroffe Antwort. Und du reagierst trotzdem in der Erwartung, das Wunder und die Freude kann trotzdem jederzeit um die Ecke kommen. Das könnte man lernen. Manchmal ist das ist für so ein Handeln, das gebe ich zu, eine gewisse Naivität der Grund. Ja? Also jemand will einfach nicht verstehen, dass das nicht passieren wird, was er sich da wünscht. Okay. Aber es kann auch das Wissen darum sein, dass man Gottes Handeln oder Jesu Handeln eben nicht domestizieren kann, manipulieren kann, auch nicht durch Betteln, erzwingen oder so. Der bleibt frei. So. Und dass man ihm doch blind vertrauen kann. Irgendwie so. Ich finde das nicht weniger rätselhaft, aber das könnte man vielleicht lernen. Es könnte auch das Wissen um das Geheimnis darin stecken, dass sich irgendwie Freude und Schmerz in diesem Leben seltsam vermischen und manchmal ganz nah beieinander liegen. Und so ähnlich wie in diesem Satz hier von Jesus, wenn man will, vielleicht tatsächlich schon angedeutet ist, dass seine Zeit, in der sich zeigen wird, wie Gottes Wesen im tiefsten Inneren ist, wirklich noch nicht gekommen ist. Irgendwie das Kreuz, das Leiden hier mitten auf der Hochzeit tatsächlich schon anklingt. Zumindest ja für die, die diesen Text lesen und vielleicht schon mal bis zum Ende des Evangeliums gelesen haben und jetzt zum zweiten Mal lesen. Ja, also die schon wissen, wie es ausgeht, die könnten das hier hören. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch. Also, ich habe das so überschrieben, du weißt nicht wann. Wann Gottes Wesen dich fröhlich macht. Du weißt nicht wann, das hast du nicht in deiner Hand. Trotzdem kannst du vielleicht ein Mensch werden, der glauben kann, dass das geschehen kann. Ein letzter Punkt heißt so, merken, wo der Wein herkommt. Da sind 6 Wasserbehälter, in denen passen 80 bis 120 Liter je Wasserbehälter. Man weiß, dass das keine Tongefäße dann gewesen sein können bei dieser Größe, sondern irgendwie so in Stein gehauene Bottiche. Ja? Also schon eine Menge. Die waren da, Johannes erklärt es seinen Nicht-Insider-Lesern, ganz rücksichtsvoll, weil die jüdischen Menschen sich nach ihrer Sitte dort waschen vor dem Essen. Und also zur Reinigung. Weniger aus hygienischen, sondern vor allem aus kultischen Gründen. Die Hygiene war, glaube ich, schon auch ein willkommener Nebeneffekt. Also da ist Wasser, was zur kultischen Reinigung gedacht wird. Oder beziehungsweise die Gefäße noch davon, die sind jetzt mittlerweile leer. Und die werden jetzt, ich sage jetzt mal das böse Wort, missbraucht, umfunktioniert und wieder mit Wasser gefüllt zwar, aber jetzt haben wir da plötzlich Wein. Die Symbolik da drin, die völlig zu übersehen, wäre schon ein bisschen dilettantisch. Also ausgerechnet die kultischen Gefäße werden zweckentfremdet, um das Weiterfeiern zu ermöglichen. Das kann man schon als dritten Punkt jetzt noch bemerken. Wasser, das zur Reinigung da war, damit man mit Gott ins Reine kommt. Und jetzt ist es Wein. Und manche dehnen jetzt die Symbolik so richtig aus. Man kann das machen, ich sag mal, wie sie es machen. Hey, erst habe ich Wasser, das dafür da ist, dass man mit Gott ins Reine kommt. Jetzt habe ich Wein, der doch, und dann denkt man ans Abendmahl, für das Blut Jesu steht, durch das der Mensch ins Reine kommen kann mit Gott. Wir haben eben sogar genau das gesungen. Ja. Und schon hätten wir das zweite Mal einen versteckten Hinweis auf das Kreuz mitten in so einer Hochzeitsgeschichte. Man kann das so hören. Mir scheint, man muss schon sehr christlich durchtränkt sein, sage ich mal, um diesen verschwurbelten Gedanken so zu denken und zu bemerken, dass hier eigentlich vom Abendmahl und vom Blut Jesu die Rede sei. Kann man machen. Ich bleibe lieber bei dem, was offensichtlich ist, komme aber damit genauso weit, finde ich. Das, was der Mensch zu brauchen glaubt, um mit Gott ins Reine zu kommen, diese Wasserbottiche zu damaliger Zeit, und heute mögen es ganz andere Dinge sein, die wir so tun, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist aus Jesu Sicht in diesem Moment da tatsächlich nicht nötig, unnötig. Nötig allerdings, findet er, sind Behälter, und zwar große Behälter, die es ermöglichen zu feiern, dass Gott längst mitten unter uns ist und mit uns ins Reine gekommen ist. Und das ist eigentlich tatsächlich der tiefste Grund für Freude. Natürlich haben das die wenigsten damals auf der Hochzeit geschnallt, ne? Jedenfalls erzählt Johannes nichts davon. Der Bräutigam weiß ja auch nicht, wo der Wein herkommt. Die haben munter gefeiert und keine Ahnung gehabt, wo der Wein herkommt. Dass das ein Wunder war, haben sie auch nicht mitbekommen. Ist auch okay, aber ein paar eben schon. Und von denen wird gesagt, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also ich will das mal so zusammenfassen. Dem Wesen Gottes begegnest du jedes Mal, wenn du eine Freude erlebst, von der du irgendwie weißt, die ist nicht von dieser Welt. Die ist was Größeres als einfach so ein bisschen Spaß. Die habe ich immer, wenn ich das und das tue. Sondern wo du denkst, hey, das ist eine tiefere Freude. Wenn du sie das nächste Mal merkst, dann könntest du daran denken, hey, das gerade begegnest du dem Wesen Gottes. Hilft zu glauben. Aber dem Wesen Gottes begegnest du wohl am unmittelbarsten, wenn du diese Freude erlebst, die in dir ausgelöst wird, wenn du merkst, der ist da. Der ist mit mir im Reinen. Das, was ich brauche, zu meinen brauche, um mit ihnen ins Reine zu kommen, das nutzt er, um mir zu helfen, zu feiern, dass er mit mir im Reinen ist. Er ist da, um mir das zu sagen. Du merkst auf einmal, wo der Wein herkommt. Also bei diesen Freudenmomenten, ja, die immer mal wieder passieren. Oder wenn du, und das passiert vielleicht nur selten, manchmal nur einmal im Leben, manchmal zum ersten Mal im Leben, merkst, was das Eigentliche ist, was man in diesem Leben zu feiern hat. Was es hier eigentlich zu feiern gibt. Vielleicht siehst du nur einen Mann und seine Freunde auf einer Feier. Ja, da hinten. Aber du ahnst, was es hier eigentlich zu feiern gibt. Gott mitten unter uns. Hier, um uns zu sagen, dass er mit uns ins Reine kommt. Vielleicht hörst du auch nur ein Lied oder so. Oder Du hörst einen Freund eine Geschichte erzählen. Also was ganz Diesseitiges, so wie Hochzeit und Wein. Oder du erlebst einen schlichten Gottesdienst. Vielleicht noch nicht mal einen besonders guten. Oder ein echtes Wunder. Okay. Aber auf einmal siehst du mehr als das, was du da erlebst. Das, wo es herkommt nämlich, von wem das kommt. Und du merkst, der ist da. Und der ist mit mir im Reinen. Ich gehe nicht zu dem, der kommt zu mir. Und er ist hier, um mir das zu sagen. Und das kann man feiern. Wenn sowas passiert, dann wird Glauben in uns geboren. Jetzt spreche ich ein Gebet. Wahrscheinlich bin ich einen Moment still. Jesus Christus, wir leben in einer Welt, wo Freude und Niedergeschlagenheit oder sogar Verzweiflung manchmal sehr nah beieinander liegen. Wir leben in einer Welt, wo man an einem Abend in der Sonne im Café sitzen kann und wo nachher ein LKW wie gestern oder vorgestern in Münster da in die Menge fährt. Und wo das, was das ausgelöst hat, ist vielleicht wieder ein Mensch ist, der tief verzweifelt war oder was auch immer. Wir leben in so einer Welt, wo es manchmal sehr schwer ist, die Quelle von echter Freude zu finden und da, wo wir diese Quelle finden, dich darin zu erkennen. Und deshalb ist mein Gebet für jeden von uns hier, ob wir dich nun schon lange kennen oder noch gar nicht, ob wir dir gerade, es uns ganz leicht fällt, dir zu glauben oder gar nicht, dass du uns innere Antennen gibst, Freude, die von dir kommt, als solche zu bemerken. Und wir bitten dich gerade für die unter uns, die tatsächlich im Moment keine Freude spüren können, dass du sie ihnen wieder schenkst. Unser Wunsch ist natürlich bald. Aber wir wollen dir vertrauen, wenn deine Zeiten irgendwie andere Zeiten sind. Danke, dass du uns immer wieder überraschst. Und das ist mein Gebet. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.